Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich führe den Podcast des Roman-Herzog-Institutes. Heute zu Gast bei mir Professor Karl Friedrich Herb. Er lehrte politische Philosophie und Ideengeschichte an der Universität Regensburg und ist erst seit kurzem emeritiert. An Herrn Professor Herb ist besonders interessant für mich, dass seine akademischen Lehr- und Wanderjahre ihn weit in die Welt hinausgetragen haben. Er hat an vielen nationalen und internationalen Forschungsstätten gewirkt und in Forschungsprojekten mitgearbeitet. Darunter seien nur kurz zu nennen Forschungsprojekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn, der Thyssen-Stiftung in München und Paris, der Volkswagen-Stiftung in München und des DAAD in Paris und, was mir jetzt die Chance gibt, Französisch zu sprechen, er arbeitete als Chercheur associé am Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée in Paris. Mit mehreren Aufenthalten hat er auch Gastprofessuren in Brasilien durchgeführt und last but not least ein wunderbares Modellprojekt aufgesetzt, gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Von 2004 bis 2006 setzte er das Projekt Kinder philosophieren um.
Ja, das ist eine gefährliche Frage. Ich gehöre zu den Politikwissenschaftlern, deren Ursprünge in der Philosophie liegen. Jetzt als Emeritierender kann ich das ja sagen, dass man in Lehrsituationen meist mehr lernt als diejenigen, die man belehren soll.
Herr Professor Herb, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist auch ganz interessant, jetzt sozusagen im Rückblick nochmal so wesentliche Stationen des eigenen Werdegangs zu sehen. Da gibt es ja so ein bisschen die Prophetie des Rückblicks. Wenn man das alles hinter sich hat, dann hat das eine gewisse Gradlinigkeit oder sowas. Aber wenn man sich für so ein Fach entscheidet, ist das natürlich nicht durch die Vorsehung garantiert, wo man dann am Ende landet. Ne? Von daher ist es immer interessant, das so abzugleichen, was man im Nachhinein über diese Entwicklung denkt und wie man das vielleicht in dem Augenblick selber empfunden hat. Ne? So, jetzt ist es ja, Sie haben das auch erwähnt, gerade emeritiert, heißt ja heute gar nicht mehr emeritiert, sondern im Ruhestand, ist ein Thema für sich. Und ich würde sagen, jetzt im Augenblick ist es so, dass ich eher dabei bin, noch etwas zu Ende zu bringen, nämlich diese Zeit des Lehrstuhlinhabers. Ich bin noch nicht in den Golfclub eingetreten, habe mir noch kein Cabrio gekauft und habe auch noch nicht mit dem Buch angefangen, was man natürlich schreiben will, wenn man so von allen universitären Pflichten und auch Vergnügungen erlöst ist. Ne? Also von daher ist es eine Phase des Übergangs und natürlich noch ein ganz neuer Zustand, in dem man sich erstmal zurechtfinden will und zurechtfinden muss.
Ja, spannend. Laden Sie uns ein. Wie beginnen Sie denn die erste Stunde Ihres Tages?
eigentlich mit einem Kaffee. Hm? Und auch nicht allzu früh. Wir werden ja sicher noch über einzelne Stationen sprechen. Ich war ja lange in Regensburg und da habe ich auch gerne mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet. Und ich hatte einen sehr taffen Kollegen, der seine Vorlesung, ein Romanist, morgens um 8 Uhr machte. Und dann habe ich dann unbedacht eingewilligt und dann habe ich auch mit ihm diese Vorlesung gehalten. Das war immer sehr spannend. Ich bin aber erst nach der Vorlesung so richtig aufgewacht. Also das ist so irgendwie vom Biorhythmus. Aber der Kaffee am Morgen muss schon sein. Und wenn es geht, auch eine Zeitung oder der Blick ins Handy, was so auf der Welt losgeht. Aber ohne Kaffee ist es schwierig, sozusagen in einen erfolgreichen Tag zu starten.
Welchen Typ Studierende trifft man denn morgens um 8, die bereit sind, dann sich in die Vorlesung zu stürzen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich wüsste Sie jetzt auch nicht über einen Kamm zu scheren. Sie wissen das ja selber irgendwie, so ein Studium, wie das aufgebaut ist, das ist heutzutage ja nach Bologna sehr reglementiert und so. Ich glaube, das ist bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen so eine Gemengelage von Pflicht und Neigung. Mhm. Also es gibt natürlich den Studierenden, der jetzt total sozusagen intrinsisch motiviert ist und der morgens um 8 auch schon voll aufnahmefähig ist, und für andere ist es eher sozusagen eine Veranstaltung, die man einfach gemacht haben muss, und der Akzent liegt da auch auf der Vergangenheit. Also das ist ganz unterschiedlich.
Ja, Pflichten oder ja, intrinsische Motivation. Sie haben in Ihrem Leben als aktiver Forscher, wenn ich das so nennen darf, unter anderem in Brasilien, Frankreich, Deutschland unterrichtet. Wo trifft man denn die wissbegierigsten Studierenden?
Also ich glaube, da möchte ich zunächst niemanden Unrecht tun. Und also das ist interessant, wenn man das vergleicht. Ich habe ja auch in der Zeit, als ich in Regensburg war, auch immer noch an der LMU weiter unterrichtet und an der Hochschule für Philosophie und in Ulm. Ich glaube, an jeder Universität ist so ein anderer Typus von Studierenden da. Ich glaube, Neugierde ist schon bei allen vorhanden, und ich würde auch sagen, das ist eigentlich so die Kardinaltugend, die man haben muss. Ne? Also ich glaube, auch in den Lehramtsstudiengängen gibt es den Typus, der einfach Lehrer sein will, und den Typus, der es erst noch werden will. Ne? Also sozusagen, der noch eine innere Neugierde mitbringt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Rezept. Ne? Eine gewisse, ich weiß, das ist jetzt sehr optimistisch gedacht, aber so eine gewisse Leidenschaft für das Fach ist schon nicht schlecht. Und die habe ich eigentlich überall angetroffen, muss ich gestehen.
Dann höre ich durch, Neugierde ist das, was Sie antreibt, auch Dinge verstehen und darlegen zu wollen. Wie ist die Leidenschaft für die politische Ideengeschichte bei Ihnen geweckt worden? Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß?
Ja, ich nehme mal das Wort Wecken auf. Also es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich wollte auch nie Professor werden, wie vielleicht andere Lokführer werden wollen oder sowas. Das ist, glaube ich, so im Laufe dieses Weges entstanden. Da war eine bestimmte Richtung da, aber ich war da nicht so von vorne rein drauf fixiert. Also ich habe ja zunächst Philosophie, Psychologie und Religionswissenschaften studiert und habe dann schon gemerkt, dass irgendwie das Fach, das mich da am meisten interessiert hat, schon die Philosophie gewesen ist. Ne? Also ich gehöre zu den Politikwissenschaftlern, deren Ursprünge in der Philosophie liegen. Da können wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen darüber sprechen, über diese Disziplinengeschichte. Ich bewege mich quasi auf so einem Grenzgebiet. Die eine Seite ist die Philosophie, da ist es ein Teil der praktischen Philosophie, die politische Philosophie. Und auf der anderen Seite ist es die Politikwissenschaft, und das wissen Sie ja selber, da gibt es ja so drei Grunddisziplinen, also internationale Beziehungen, Systeme und politische Theorie. Und sozusagen in diesem Bereich habe ich mich immer bewegt, aber ich komme sozusagen auch durch meine Ausbildung von der Philosophie her. Das war sozusagen die Grundprägung, die ich da erlebt habe. Und dann habe ich aber innerhalb des Faches im Laufe des Studiums gemerkt, dass mich Fragen so der praktischen Philosophie und der politischen Philosophie jetzt eher begeistern als Fragen der Erkenntnistheorie, obwohl ich das nach wie vor sehr interessant finde. Es gibt einen schönen Satz von einem brasilianischen Sänger, Caetano Veloso, der hat mal gesagt, von Namen ist niemand normal. Sehr, sehr weiser Satz. Ne? Und das geht einem, glaube ich, nicht nur mit Menschen so, wenn man die kennenlernt, dass sie plötzlich Züge zeigen, die man gar nicht erwartet hätte, sondern das geht, glaube ich, auch von Wissenschaftsdisziplinen. Also wenn man näher herankommt, dann sieht man auch, dass man sich im Laufe der Zeit irgendwie spezialisieren muss. Es gibt die Philosophie ja genauso wenig, wie die Politikwissenschaft gibt, und der andere oder die eine ist halt interessiert an der Antike, an Fragen der Erkenntnistheorie, und der andere interessiert sich für zeitgenössische analytische Philosophie. Also ich glaube, dieses Feintuning, das kommt dann, glaube ich, von selber, weil selbst wenn man am Allgemeinen interessiert ist, eigentlich nicht immer alles machen kann.
Ja, ich selbst bin auch Politikwissenschaftlerin von meiner Ausbildung her. In der politischen Ideengeschichte ist bei mir verankert geblieben, dass es oft um Fragen der Macht- und Herrschaftsausübung geht. Jeder von uns kennt aus Star Wars, möge die Macht mit dir sein. Welche Assoziation löst das bei Ihnen aus?
Ja, zunächst mal muss ich natürlich schmunzeln, weil es gibt auch einen Kollegen in Regensburg, der immer wieder Kurse dazu anbietet, die politische Philosophie.
Gelernt.
Ja, genau. Ne? Und das ist ja auch ganz interessant. Es ist ja nicht so, dass man über das Politische oder über politische Philosophie nur aus Werken der politischen Philosophie etwas lernt, sondern natürlich auch aus Erfahrungen, die wir selber machen, aus Lektüren, aus Literatur und so weiter. Und ich glaube, deshalb ist es manchmal auch ganz wichtig, diesen Fokus, den von Anfang an sehr weit aufzustellen. Aber natürlich so mit Herrschaft und Macht nennen Sie natürlich also zwei Begriffe, die jetzt für unsere gemeinsame Disziplin ungemein wichtig ist. Also die ganze Philosophie der Neuzeit dreht sich ja irgendwie um die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen, die von Natur aus frei sind, sowas wie Herrschaft über sich selbst überhaupt zulassen? Also das ist ja begründungsbedürftig, ne? Also wenn Rousseau sagt, der Mensch ist frei geboren, dann ist das mal ein starkes Statement, weil er damit fordert, dass eigentlich jede Art, unsere Freiheit einzuschränken, der Gründe und der Rechtfertigung bedarf und sich nicht von selber versteht.
Ja, und im Film besteht ja auch immer die Gefahr der dunklen Seite der Macht. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auch auseinandergesetzt haben?
Ja, es gibt ja im Daoismus diesen schönen Satz, die größte Macht ist die, die sich nicht zeigt. Also natürlich denken wir bei Macht immer an Institutionen, vielleicht sogar an das Militär oder Gerichtshöfe, all das, was einem sozusagen vor Augen liegt. Aber Macht ist natürlich erstmal ein relationales Phänomen. Und wenn man sich das Verhältnis von Individuen anschaut, gibt es natürlich so Majestätserweisung und Unterwerfungsgesten, aber sozusagen, wie Menschen wirklich durch Macht miteinander verbunden sind, das ist ja manchmal nur subkutan erkennbar. Ne? Also die Frage hat mich eigentlich immer interessiert, weil wenn wir sagen, also Macht ist eines der zentralen Themen der politischen Philosophie, dann sind die Antworten auf die Frage, was Macht ist, eigentlich immer sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen. Hinter mir, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, steht ja auch ein berühmtes Symbol der Macht, das ist die Titelseite von Thomas Hobbes, Leviathan. Da ist dieser Herrscher, der die weltliche und die staatliche Macht ineinander verwirkt. Das ist eine Art der Symbolik von staatlicher Macht. Aber wenn wir an andere Autoren denken, auch Autoren des 20. Jahrhunderts wie Foucault, dann merken wir ja, dass vielleicht wir gar nicht diese prominente Figur brauchen, dass uns diese Fixierung so auf mächtige, souveräne vielleicht ein bisschen blind dafür macht, wo die Macht wirklich steckt. Also von daher auch diese Dunkelheit der Macht, die ist vielleicht gerade da am sichtbarsten, wo sie sich gar nicht zeigt.
In unserer ersten Gesprächsstaffel geht es um das Thema Spaltung von Gesellschaften. Sie werden dazu auch noch mit Martin Lang ein längeres Video drehen, was dann auch auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung steht. In dem Zusammenhang würde es mich interessieren, ob Sie unterschiedliche Erfahrungen mit dem Verständnis von Macht und Machtausübung in Gesellschaften hier in Deutschland oder auch in Ihren Forschungsaufenthalten in Brasilien gemacht haben.
Mhm. Ja, also spontan wird mir eine Erfahrung einfallen, die ich in Mitte der 90er Jahre gemacht habe, bei meiner ersten Gastprofessur in Brasilien. Ich habe da sehr viel über Brasilien gelernt, aber eigentlich mindestens genauso viel über mein eigenes Land. Zum Beispiel was öffentliche Sicherheit angeht. Was Macht angeht, haben mir meine Kollegen und Kolleginnen damals gesagt, ich sollte mich nie irgendwie mit der Polizei anlegen in Brasilien. Die ist eigentlich noch eher gefürchtet als Verbrecher oder Kriminelle. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, als ich da ankam. Ich war in Brasilia und habe in der Colina gewohnt, zu einem Wohnbereich, wo sehr viele Angestellte der Universität gelebt haben. Und dann hat man mir sofort eingetrichtert, ich sollte auf jeden Fall keinen öffentlichen Bus nehmen und ich sollte eigentlich auch diesen Wohnbereich nie verlassen, sozusagen ohne in Begleitung von anderen, die sich da auskennen. Aber später, zurück nach Deutschland, habe ich dann Bücher dazu gelesen über diese unterschiedliche Wahrnehmung, die man in Deutschland und in Brasilien zum Beispiel vom Öffentlichen und Privaten hat. Also in Brasilien ist das Öffentliche immer das, was Angst macht, wo man sich nicht sicher fühlt. Und das Private, die Familie, ist immer der Rückzugsort, wo man sich sozusagen ausruht, ne, von dieser permanenten Bedrohung durch das Öffentliche. Man denkt ja immer, wenn man reist, dann lernt man fremde Länder kennen und etwas kennen, was man vorher noch nicht kannte. Das stimmt auf jeden Fall. Aber in diesem Prozess lernt man natürlich das eigene umso besser kennen. Das fängt mit dem ganz banalen Umstand an, dass einen normalerweise in Deutschland niemand fragt, was man von deutscher Außenpolitik hält. Und da war sicher der Kontrast zwischen sozusagen der Rechtssicherheit und der gesellschaftlichen Konstanz, die wir hier zum Beispiel in Bayern haben, verglichen mit den Zuständen in Rio, wo man eigentlich nie ohne Bargeld, aber nie mit so viel Bargeld rausgehen konnte, weil man immer damit rechnen musste, dass man überfallen wird. Das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, und zwar nicht nur des öffentlichen Raumes, der dann eher so das Bedrohliche ist, auf den man sich eigentlich nicht traut, vor allen Dingen nicht, wenn es dunkel wird und vor allen Dingen nicht in die falschen Viertel, sondern es ist natürlich auch die Wahrnehmung in einem selber, wie man damit umgeht. Das waren wirklich wichtige Lehrstücke, weil ich glaube, wir kennen das hier auch. Dinge, die bedrohlich sind, die erleben wir vielleicht bei Verkehrsunfällen. Da sieht man vielleicht auch mal einen Verletzten, aber dass man Tote auf der Straße sieht oder Zeuge von irgendwelchen Gewaltakten angeht, das muss ich sagen, das ist eine Erfahrung, die ich Gott sei Dank oder die wir Gott sei Dank hier ganz selten machen. Und ich habe sie nie machen müssen, aber die in Brasilien, je nachdem, in welcher Stadt und in welchem Stadtteil man wohnt, eigentlich da zur Tagesordnung gehören. Also was konkrete Macht ist, habe ich natürlich da in einem ganz anderen Maße kennenlernen müssen, als es hier der Fall ist. Und ich muss gestehen, dass ich das, was ich hier mal als selbstverständlich wahrgenommen habe, ne, dass man sich nach außen begibt und sich sicher fühlen kann und dass die Polizei eher der Freund und Helfer ist, ne, diese Selbstverständlichkeiten, die sind mir in ihrem Wert eigentlich erst sozusagen auf dem Hintergrund der brasilianischen Verhältnisse deutlich geworden. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist natürlich, und das ist mir auch da sehr deutlich geworden, dass alles seinen Preis hat. Also sozusagen die Sicherheit, in der wir hier leben, wird auch häufig mit einer sehr, sehr großen sozialen Indifferenz oder vielleicht Kälte auch im öffentlichen Raum bezahlt, während man in Brasilien einfach merkt, dass sozusagen das Private, dass die persönlichen Beziehungen sozusagen den schwachen Staat, die mangelnde soziale Sicherheit, dass sie das kompensieren. Also die berühmte Herzlichkeit der Brasilianer, die ja immer so auch von uns so ein bisschen touristisch verklärt wird, die hat schon einen sehr realen Hintergrund, weil das Private eigentlich dafür da ist, das irgendwie wieder gerade zu rücken, was im öffentlichen Leben nicht hergestellt wird. Deshalb sind die Beziehungen da intensiver.
Also auch was der Staat nicht herstellt im Sinne von beispielsweise einer sozialen Sicherung, dass das durch die Familien geleistet wird.
Genau, also Krankenversicherung, öffentliche Sicherheit und so weiter.
Man passt so aufeinander auf und sorgt füreinander.
Das ist genau diese Sorge. Und von daher, das ist sozusagen die Kehrseite auch in beiden Seiten. Also es gibt einen berühmten brasilianischen Soziologen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt A Casa e a Rua, also das Haus und die Straße. Und das Haus steht in Brasilien immer für das Vertraute, für die Freunde, für die Sicherheit, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man auch man selbst ist. Und die Straße ist immer sozusagen das, was droht. Das ist das Öffentliche. Das ist nicht wie bei uns irgendwie mit Sicherheit oder mit Gleichbehandlung verbunden, sondern eher mit Gefahr und mit Ungleichheit und Gewalt. Also das waren zumindest Dinge, die ich auch vielleicht etwas selten in einem Forscherleben zunächst als soziale Realität kennengelernt habe und dann später erst sozusagen in Studien soziologischer Untersuchungen dann nochmal anders begreifen konnte.
Ein sicheres Haus bauen Sie auch in der Oberpfalz. Nach Regensburg holen Sie immer wieder brasilianische Studierende und geben dort in dem Forum gemeinsam mit deutschen Studierenden die Möglichkeit, sich auszutauschen, kennenzulernen, aber auch Kultur und Tradition des anderen Landes zu erfahren. Ist diese Interkulturalität für Sie entscheidend, um Spaltungen oder auch Machtgefüge vielleicht in eine andere Richtung zu lenken, zu zeigen, wie Menschen sich miteinander begegnen können?
Ja, schon. Also das war mir irgendwann wichtig, nach Brasilien nicht nur als jemand zu fahren, der irgendwas exportiert. Kluge Einsichten über die europäische Aufklärung, über den deutschen Idealismus und die französische Aufklärung, sondern es ist ja immer ein Gespräch, in das man geht. Also ich glaube auch, dass das Lehren an sich häufig einseitig verstanden wird als etwas, was man jemand anderem beibringt oder sowas. Dabei ist es immer ein wechselseitiger Prozess. Und jetzt als Emeritierender kann ich das ja sagen, dass man in Lehrsituationen meist mehr lernt als diejenigen, die man belehren soll. Wenn man offen ist für das, was da kommt. Und ja, der Austausch mit Brasilien war mir immer wichtig, weil auch sozusagen in dem Fach, das ich jetzt vertrete, das Interesse der Brasilianer sehr, sehr stark ist. Also wir haben dort viele Leute, die intensiv zu Kant oder zu Rousseau arbeiten oder zu Tocqueville arbeiten. Und da fand ich es eigentlich immer wichtig, nicht nur die Werke dieser Kolleginnen zu lernen, sondern vielleicht sogar in Lehrsituationen in diesen Themen zu erproben. Also von daher habe ich auch das Lehren in Brasilien immer als sehr große Bereicherung empfunden. Da habe ich mich tatsächlich nicht als jemand empfunden, der jetzt so ein Package darüber reicht und sagt, jetzt macht mal was daraus, sondern ich habe das immer als einen Dialog gesehen, der beide Seiten eigentlich enorm bereichert. Und das gilt auch für die Leute, die herkommen. Und ich habe auch das Gefühl, und ich hoffe, ich vertue mich da nicht, dass das für die Studierenden auch immer sehr interessant war. Einerseits der fachliche Austausch und dann über die persönlichen Beziehungen auch nochmal mitzubekommen, welche Art von Leben man in so einem Land überhaupt führt. Denn die Unterschiede liegen natürlich auf der Hand, aber beide sind Studierende, beide sind am Anfang ihrer beruflichen Qualifikation. Also da habe ich den Austausch, dass die Brasilianer und Brasilianerinnen auch hierher gekommen sind, auch mit ihrem Know-how und mit ihren Vorstellungen, immer als sehr fruchtbar empfunden, sowohl für diejenigen, die lehren, als auch für die, die lernen.
Ja. Frankreich liegt jetzt näher zu uns als der lateinamerikanische Kontinent. Die Philosophen, mit denen sich die französischen Studierenden auseinandersetzen, sind das auch noch Rousseau, Montesquieu, ähnlich wie Sie es jetzt beschrieben haben, das Interesse auch aus Brasilien? Sind Sie dort anderen Denkern, Denkrichtungen begegnet?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich schon in den frühen Jahren sehr frankophil geworden bin. Viel, viel später habe ich da mal einen schönen Satz gehört, der lautet: Tout le monde a deux patries, la sienne et la France. Also jeder hat eigentlich zwei Vaterländer, sein eigenes und Frankreich. Ist ein schöner Satz. Ich glaube, es von Blaise Cendrat, kann natürlich nicht von den Franzosen kommen. Und das ging mir einfach auch so. Und ich komme ja so aus der Nähe von Köln und ich muss gestehen, ist sicher auch eine Schwäche. Mein Referenzpunkt war nie so sehr Berlin, sondern eher Paris. Und ich glaube, das gilt vielleicht auch für meine Generation als solches auch. Also, dass man Gitan raucht und schwarze Rollkragenpullover trägt und am liebsten mit einem Citroën durch Frankreich fährt. Also dieses ganze philosophische, existenzialistische Universum, das war für jemanden, der so in den Ende der 70er Jahre mit dem Studium angefangen hat, schon sehr prägend. Hinzu kommt, dass mich an Frankreich ein Autor bindet, der selber kein Franzose ist, das muss man immer wieder dazu sagen, aber natürlich die französische Philosophie sehr geprägt hat, das war Jean-Jacques Rousseau. Den habe ich noch in der Bonner Studienzeit kennengelernt, so ein bisschen gegen den Willen meiner damaligen Doktorväter, die haben mich eigentlich eher bei einem Thema gesehen zur Vorgeschichte der kantischen Rechtsphilosophie, also was da auf deutscher Seite passiert ist, aber Rousseau hat mich da immer fasziniert.
Und Rousseau war nicht gängig zu der Zeit in deutschen Universitäten?
Doch schon, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Bonner Situation denke, da gab es natürlich Heideggerianer, aber da gab es eine ganz starke, von Kant inspirierte Richtung. Rousseau in Deutschland ist ein interessantes Thema. Also vielleicht der berühmteste Satz dazu ist von Kant, der sagt, Rousseau hat mich zurechtgebracht. Also Rousseau ist wirklich jemand, der die Dinge auch in Deutschland in Bewegung gebracht hat. Also nicht nur in der Pädagogik, wenn Sie an Pestalozzi denken, sondern auch in der Philosophie. Wenn ich daran denke, muss ich gestehen, dass mir auch der Aufenthalt in Frankreich auch dazu beigetragen hat, zu verstehen, wie regional eigentlich noch Forschungstraditionen funktionieren. Also was man in Deutschland von französischer Rousseau-Forschung zur Kenntnis nimmt und was umgekehrt. Also da über diesen Regionalismus war ich damals sehr erstaunt. Ich vermute, das ist heute sozusagen im Internetzeitalter, wo alles gleichzeitig ist und jede Information überall zu jedem Augenblick zugänglich ist, anders. Aber damals war ich schon über diesen Provinzialismus erstaunt und eigentlich auch erschreckt. Also trotz dieser vielbeschworenen Amitié franco-allemande, also auch unter Freunden spricht man wenig miteinander. Das war meine damalige Erfahrung.
Also auch wieder anders als in Brasilien.
Ganz anders. Ich hatte damals die Chance oder auch die Pflicht, ich habe ein Repertoire für den DAD damals ein Repertoire de la Germanistique Française erstellt. War eine interessante Aufgabe, vielleicht meine einzige empirische Forschungsarbeit zu sondieren, welches Angebot an Deutschlandforschung wo in Frankreich eigentlich präsent ist. Das war ganz interessant, mal diese Landschaft kennenzulernen und auch ein ganz anderes Universitätssystem. Die Franzosen haben ja die sogenannten Grandes Écoles neben den Universitäten. Und diese Zweiteilung, die wir ja in Deutschland nicht kennen, mal sozusagen aus der Nähe zu begreifen, war schon interessant. Und auch zu sehen, dass die französischen Germanisten viel, viel variabler und differenzierter sind als die Romanistikforschung in Deutschland, die ja doch sehr stark sprachwissenschaftlich oder literaturwissenschaftlich geprägt ist. Unter dem Stichwort Germanistik haben sich alle getummelt, also berühmte Historiker, Philosophen, Psychologen, das war das gemeinsame Dach unter dem. Das war von daher interessant, auch mal sozusagen vor Ort zu sehen, wie Wissenschaftsdisziplinen, wie die funktionieren, ne? Wo die ihre Schwerpunkte haben, wo die versuchen, sich irgendwie mit einer bestimmten These zu etablieren und nicht. Und das war auch eine Phase, an der, wo ich immer wieder gedacht habe, wie unterschiedlich sind doch eigentlich beide Universitätslandschaften. Ne? Allein dadurch schon, dass es in Frankreich wirklich das ist das Zentrale, ein intellektuelles Zentrum gibt. Das ist Paris, während man das ja in Deutschland ohne die Hamburger oder die Münchner oder die Berliner oder die Tübinger zu beleidigen sagen muss, das gibt es eigentlich nicht. Das ist vielleicht auch der Reichtum dieser Tradition, dass es nicht so gebündelt ist, dass es nicht so auf einen Punkt fixiert ist. Also das waren eher so Unterschiede, die ich da wahrgenommen habe.
Jenseits dieser unterschiedlichen Wissenstraditionen oder auch der Herangehensweisen, sich mit Wissen auseinanderzusetzen, haben Sie ja auch vor Ort mit den Menschen gelebt in unterschiedlichen Ländern. Gibt es eine Situation, wo Sie sagen, das kann man wirklich nur mit Humor ertragen, wenn man sich dort befindet?
Ja, das ist eine gefährliche Frage. Ich muss ja gestehen, ich lebe ja schon seit 35 Jahren in Bayern. Auch da braucht man manchmal viel Humor, um das zu überleben. Ich würde jetzt sagen, ich habe an den unterschiedlichen Orten, an denen ich oder in denen ich leben durfte, eigentlich nie allzu viel Humor gebraucht, um da leben zu können. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mal in Paris für 3 Monate, es war auch nicht die einfachste Zeit, in der Nähe vom Gare de l'Est gewohnt habe, in einem kleinen Mansardenzimmer mit Leuten, mit denen ich wenig zu tun hatte. Und ich hatte noch ein deutsches Nummernschild, da war jeden zweiten Abend meine Antenne umgebogen und sowas. Da habe ich auch gemerkt, was es eigentlich heißt, ein Deutscher in Paris zu sein. In Brasilien kann ich mich gut daran erinnern, ich war ein halbes Jahr in Recife an der Bundesuniversität von Pernambuco. Das war eine Stelle, die damals vom DAD finanziert worden war und es war ein Projekt für 4 Jahre geplant. Und da kann ich mich immer noch an den Weg von meiner Wohnung, die im Boa Viagem war, in der Stadt raus an die Uni. Und da habe ich jedes Mal gedacht, das ist jedes Mal sozusagen die Neuentdeckung der Wildnis. Sozusagen auch das Brachland, das zwischen der Stadt war und der Universität. Und dann vielleicht auch die Armut, die ich in meiner unmittelbaren Umgebung, wo ich damals gelebt habe, wahrgenommen habe. Da braucht man schon irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ob es Humor ist, aber das sind Dinge, die schon schwerer zu schlucken sind. Also wenn ich das jetzt vergleiche, ich hatte damals die Chance, in der Nähe von der Place Saint-Michel, so in einem Haus aus dem 11. Jahrhundert, direkt gegenüber dem Lycée Fénelon zu wohnen und sowas. Und das war natürlich eine wahnsinnig privilegierte Wohngegend. Das waren nur ein paar Schritte ins Institut. Das waren extreme Kontrasterfahrungen, die ich da hatte, sozusagen. In Paris innerhalb des Quartier Latins von einem schönen Boulevard auf den anderen zu wandern oder dort im Nordosten Brasiliens zu sein und die Uni sozusagen so in einem Brachland wahrzunehmen, mit sehr viel Gewalt auch innerhalb und außerhalb der Uni. Vielleicht zum Thema Humor. Die Brasilien haben da wirklich einen sehr starken Humor. Es gab in Brasilia einen Parkplatz vor dem Institut für Politikwissenschaft, da gab es häufig Übergriffe, da sind auch Frauen vergewaltigt worden und sowas und das haben die Brasilianer den Gazastreifen genannt. Das wäre vielleicht eine Art, eine sehr extreme Art, mit dieser sozialen Realität fertig zu werden.
Als Sie, als Professor für politische Ideengeschichte, würde ich Sie gerne noch fragen, was denn die beste wahre Geschichte ist, die Sie jemals gehört haben?
Oh, durch die Frage fühle ich mich jetzt fast überfordert. Die beste wahre Geschichte, die ich jemals gehört habe. Wenn ich bei der Wahrheit bleiben soll, fällt mir da gar keine ein. Haben Sie denn eine?
Ich hätte mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten noch, ob es Wahrheit gibt, ob wir die in Geschichten miterleben können, was subjektiv und objektiv ist. Aber lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Wenn Sie durch die ganzen Welt reisen, oft bringt man ja auch Gastgeschenke mit, um sich und sein Land etwas zu präsentieren.
Ja.
Was nehmen Sie in Ihrem Koffer mit oder gibt es ein bestimmtes Buch, wo Sie sagen, das bringe ich immer mit, wenn ich mich wieder mal wo Neues vorstelle?
Ja, wenn ich Ihnen das aus meinem Privatleben verraten darf, meine beliebtesten Geschenke, die ich ja auch immer, glaube ich, mit Erfolg verschenkt habe, waren bei Männern Schweizer Messer, also nichts jetzt spezifisch Deutsches, oder auch Obstler aus Österreich, sozusagen das, was das Handgreifliche angeht. Aber dann, Freunde von mir haben sich immer und Freundinnen haben sich immer sehr darüber gefreut, wenn ich ihnen ein Buch mit zeitgenössischer Literatur mitgebracht habe. Ich glaube, das Letzte, was ich jetzt kürzlich verschenkt habe, war das neue Buch Die Enkelin von Bernhard Schlink. Für diejenigen, die vielleicht auch Deutsch gelernt haben und aus einer deutschen Familie stammen. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was man in Brasilien am meisten mit Deutschland verbindet. Und da muss ich schon gestehen, dass ich sozusagen, weil ich jetzt halt politische Philosophie vertrete und aus Deutschland komme, dass da irgendwie mir so ein Kredit eingeräumt worden ist, den ich vielleicht gar nicht als Mensch oder als Forscher verdiene, aber der mir sozusagen zugestanden worden ist, weil ich halt aus einem Land komme, das nicht nur dafür, aber auch dafür bekannt ist, ne? Nämlich durch eine unglaublich reiche und bereichernde Literatur- und Geistesgeschichte. Ich habe mich da nie als Botschafter empfunden, ich hatte ja auch gar kein Mandat dafür, aber das ist mir zumindest sozusagen in den Begegnungen immer begegnet und es war nicht das schlechteste Gefühl, das man als Gast haben kann.
Wenn es aus Ihrem Leben die Möglichkeit gäbe, dass Ihnen einfach von irgendwo ein Video geschickt wird, was eine Situation aus Ihrem Leben zeigt, welches Video würden Sie sich wünschen?
Ein Video, das von mir gemacht worden ist. Also wir haben jetzt sehr viel über Brasilien gesprochen. Vielleicht ein Video, das mich im Gespräch mit wissbegierigen und neugierigen Menschen zeigt. In einem Gespräch, wo ich nicht unbedingt sozusagen die Rolle des Experten spiele, sondern auch die des Lernenden. Glaube ich, das ist immer ein Geben und Nehmen gewesen. Und so im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht nimmt man sogar mehr mit, als man gibt. Vielleicht ist das das Geschenk auch des Berufes, den man dann hat.
Herr Professor Herb, ich danke Ihnen für das Gespräch, die interessanten Einsichten zu Ihrer Person, die Sie uns gegeben haben, und drücke Ihnen jetzt die Daumen für Ihr Video. Vielen Dank.
Danke Ihnen für die nette Unterhaltung. Danke.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!